Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit der heutigen Spezialfolge auf Schweizerdeutsch läute ich auch einen besonderen Monat bei Sportfreunde ein. Denn mein heutiger Gast, Sportjournalist Jeff Baltamier, ist der erste von 4 Schweizer Gästen, die in diesem Oktober hier zu hören sein werden. Mit Jeff spreche ich über seinen Weg zum Sportjournalisten. Er spricht über besondere Momente in seinem Job, wie in einem Interview mit Manuel Akanji zum Beispiel. Und wir sprechen ausführlich über Dilemmas, die der moderne Fußball heute hat. Und gegen Schluss stelle ich Jeff eine Frage, bei der er vor seiner Antwort tief durchatmen muss. Seid gespannt und freut euch auf eine spannende, unterhaltsame und interessante Folge. Zur Info, die Folge mit Jeff Baltamier habe ich im August 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Jeff, schön, dass du dir Zeit genommen hast und deinem Podcast Sportsfreunde dabei bist.
Danke für die Einladung.
Kommen wir rein und sagen und fragen dich grundsätzlich, wieso Sport? Wieso ist das für dich der Traumberuf gewesen? Ist es das überhaupt gewesen?
Ich komme aus einer absoluten Sportfamilie. Ich glaube, das ist sicher so das Grundlagsfundament, das bei mir schon gelegt worden ist. Es ist ja wirklich so, dass ich keine Legende, sondern dass wirklich 3 Stunden nach meiner Geburt das erste Mal eine Sportschau gesehen habe in den Armen von meinem Papi. Um meine Mama entlastet, sie hat es rübergekommen und ich bin am Samstag auf die Wand gekommen. Voilà, Sportschau Glück. Also es hat sehr viel angefangen. Mein Papi war ja Sportjournalist gesehen. Ich habe 2 Brüder, wir haben alle geschuttet, intensiv geschuttet. Entsprechend ist der Sport das Thema schon immer in unserer Familie. Nicht ganz einfach am Mittagstisch für meine Mami. Aber das ist wirklich, also seit Kindesbeinen an, das dominante Thema gewesen, meine grosse Leidenschaft. Hat dann den Traum, wie viele kamen, mal selber im Sport bis zu werden, im Fußball. Hat das zeitlang intensiv verfolgt. Irgendwann müssen wir aber einsehen, das reicht nicht. Und dann ist für mich wie klar, ich würde dann gerne Sportjournalist werden. Eher dank Zeitung mit meinem Papi. Und bin dann über das Praktikum bei Tele Basel ins Fernsehen gerutscht, habe das gelernt lieben, mit Bildern zu arbeiten. Und so ist es ein nach dem anderen gekommen. Ich muss aber ehrlich sagen, bei Regionalmedien ist es mir so gegangen, da machst du alle Themen, nicht nur Sport. Dann habe ich mich sehr auch für News und Politik interessieren. Und dann der Moment kam, wo ich mir gesagt habe, hey, ich muss noch mal herausfinden, ob wirklich Sport das ist, was ich will. Ich habe dann mal ein halbjähriges Praktikum gemacht bei Sport 1 in München. Und dort hat es mir vom ersten Tag den Ärmel reingenommen. Dann habe ich gemerkt, hey, das sind so viele Nerds dort, wie die diskutieren, das ist genau meins. Und dann ist mir klar, okay, nein, ich will definitiv in Sport. Und habe dann das bei SRF zum Glück fortsetzen.
Ja, super. Wie lange bist du jetzt beim SRF?
Oh, lang. Ich habe Stage gemacht im Sommer 13. Anfang war es 2 Jahre Ausbildung das erste Mal und dann ab 15, seit dem 15 fest, also 9 Jahre fest jetzt der bessere Sport.
Und hast du gehört, Fußball, ich sehe am Anfang so etwas bei dich gewesen. Hast du jetzt auch, oh, Fußball ist das Beste, was ich so mache, oder hast du einen Favorit als Sportart?
Ja, gut, wer mein Portfolio anschaut, merkt, dass es besteht zu 90% aus Fußball. Das ist nicht nur von ungefähr gekommen, was aber nicht heisst, dass mich andere Sportarten nicht interessieren. Im Gegenteil. Ich habe jetzt auch schon dürfen, zum Beispiel Ski- und Snowboard-Freestyle-WM moderieren, was mir sehr gefallen hat. Weil ich finde, jede Sportart, wo man sich auch als Journalist oder als Fan damit auseinandersetzen will, fängt einen einfach faszinieren. Mir geht es auf jeden Fall so. Und darum gibt es keinen Sportart, den ich glaube, mir nicht könnte dafür begeistern. Momentan ist es so, dass ich sehr im Fußball unterwegs bin. Allein durch die Super League, durch den GÖP, durch das Nationalteam. Und der Fußball ist das ganze Jahr inzwischen, wo gespielt wird. Entsprechend ist meine Agenda halt recht voll. Was aber nicht heisst, dass das in Zukunft wieder mal ein bisschen wieder anders sein kann.
Mhm. Und was ist das Schönste an deinem Beruf?
Boah, so unterwegs sein, das Treffen von Leuten, Geschichten erzählen, ist etwas, was ich sehr gerne mache. Und der Sport gibt dir Geschichten halt auch schon. Der Sport gibt dir Emotionen. Und all das dürfen zu vermitteln. Daheim den Zuschauerinnen und Zuschauern dürfen zu geben, sie ein bisschen mitzunehmen an die Events und ihnen ein bisschen von dem ganzen Grossen probieren, über den Bildschirm in die Wohnstube zu erzählen, zu zaubern, wie auch immer man das macht, oder einfach die Emotionen zu transportieren. Das ist, glaube ich, das passende Wort. Das ist eine grosse Faszination. Denen wird meine Neugier gestillt, natürlich, wenn ich wie viele Fans habe. Und ich kann wie die Neugier dann auch stillen, indem ich halt direkt fragen kann. Und einfach die Emotionen und die Leute live zu erleben, mit denen zu interagieren, das ist das, was der Job ausmacht.
Hast du nicht beruflich, aber persönlich einen Verein, der dir am Herzen liegt oder wo du sympathisierst?
Ich glaube, du kennst das selber, wenn du in dem Job selber bist, bekommst du immer mehr Distanz. Das ist auch effektiv so, auch wenn du im Stadion bist. Wegen meinem Dialekt fragen mich auch viele FCB. Ich habe mal im Nachwuchs gespielt vom FCB, das ist ja naheliegend, der Basler Dialekt polarisiert hat immer im Sport. Das ist ja so. Aber nein, also da kann ich guten Gewissens sagen, dass ich da die nötige Distanz definitiv habe. Wenn, ist am ehesten noch Borussia Dortmund. Ich glaube, wenn man nicht den Verein so rausnehmen soll, auch seit Kindesbeinen an, wo ich dann nach Möglichkeit immer wieder mal ein Match schaue. Aber auch da, wenn es so weit kommt, würde ich irgendwie moderieren oder begleiten von Dortmund. Sobald du im Stadion bist, mit dem Knopf im Ohr, mit dem Mikrofon in der Hand, bist du in einem anderen Modus. Das ist einfach so. Dann bist du definitiv neutral, du bist auch mit ganz anderen beschäftigt, dein Blick ist anders, du bist nicht entspannt, du bist wirklich on the job dort und allein das tut den Blick eigentlich objektivieren. Aber in der Schweiz, das ist schon mein Kernbusiness oder beim Nationalteam und so, glaube ich, ist wirklich die Distanz
gegeben. Mhm. Ja, muss ja auch, wie du gesagt hast, ich glaube, das kommt dann einfach auch mit der Routine, mit den Jobroutinen, oder?
Ja. Das hilft natürlich. Ich glaube, im Endeffekt ist es immer so, gerade im Sport oder in allen Bereichen, wenn du noch immer länger dabei bist, bekommst du zu gewissen Leuten eine Beziehung, ein Verhältnis natürlich, weil du die immer regelmäßig triffst. Aber wichtig ist, glaube ich, das Rollenbewusstsein zu haben. Und das ist auf beiden Seiten so. Die Spieler, die ich jetzt im Nationalteam meistens mit nicht zu tun habe, die kennen meine Rolle und die kennen aber auch, wissen auch, für was ich stand. Die wissen auch, dass ich sicher fair bin. Die wissen auch, dass die meine Art inzwischen. Und wenn du es authentisch machst auf deine eigene Art und Weise, habe ich immer so lernen, wie ich so probiere, echt sie nicht eine Rolle zu spielen, sondern einfach den Chef vor der Kamera zu geben, dann machst du dich ein Stück weit angreifbar. Aber im Endeffekt ist das der einzige Weg, wenn ich finde, kann ich den Job richtig machen und kann ich auch für das erreichen, dass die Leute das Gefühl haben, okay, er gibt sich, wie er ist. Und dann kommst du auch eher in ein Gespräch, dann kannst du eben auch mal auf etwas reagieren, weil du natürlich dein Verhalten ist. Und ich glaube, wenn das die Spieler merken, dann respektieren sie das und dann kannst du mit ihnen auch über alle Themen reden.
Was sind denn das für Spieler, die du betreust oder die du jetzt gemeint hast über den Schweizer Nazi-Team?
Ja, alle. Also ich mache jeweils...
Also nicht einzelne Spezielle, sondern einfach alle?
Nein, also wir haben wie die Jobaufteilung beim Nationalteam so, dass der Rainer Maria Salzgeber moderiert und ich bin der Reporter unten für die Interviews. Das heisst, der Trainer geht eigentlich ins Studio zu ihm. Spieler sind bei mir. Und das heisst, je nachdem, wie der Match verläuft, habe ich mit all den Spielern zu tun.
Wie ist das dann? Also spürt man das als Reporter oder kommt man da Erfahrung über, wenn jetzt, sagen wir mal, die Nazi verliert 4-0 gegen irgendjemand, jetzt 4 gegen Portugal an der vorletzten EM, glaube ich, gewesen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Nations League haben sie so und 6-1 an der WM.
Ja, 6-1, das wäre ich. Das ist 6-1, wenn so klatschen kommt, merkt man das der Spieler an oder... Ich meine, eines der bekanntesten Beispiele in die Richtung ist ja der Per Mertesacker mit seinem Eistonnen-Interview. Merkt man, dass der Spieler kommt und reagiert man dann darauf in irgendeiner Art und Weise bei der Fragestellung oder sonst irgendwie?
Absolut. Also für mich bei den Interviews ist so der entscheidende Moment, bevor wir live gehen, je nachdem haben wir zwischen 10 bis 40 Sekunden vielleicht. Oder? Und dann rede ich kurz mit dem Spieler oder schaue nach, ich sehe, wie er kommt, ich sehe, wie er drauf ist und dann entscheide ich, wie ich ins Interview starte, in dem Moment. Oder? Und das, wenn einer extrem geladen ist, noch, musst du ihn irgendwie abholen, natürlich, das ist wichtig. Nach einem Sieg ist vielleicht, merkst du, er macht noch Spass mit einem in der Katakombe, das heisst, du fährst eher mit einer lustigen Frage oder probierst Humor voranzusteigen. Natürlich, die Spieler sind anders drauf und das sollen sie auch, das dürfen sie auch und das darf man auch spüren. Ich finde, man darf den Frust spüren in dem Moment und die Aufgabe im Interview ist dann ja ein bisschen wie die Emotionalität ein bisschen abzuholen und auch im Zuschauer ein bisschen näher zu bringen. Und da auf den Spieler kann einzugehen. Und je nachdem, wie der Match verläuft, je nachdem, wie der Spieler drauf ist, je nachdem, wie seine persönliche Geschichte ist in den letzten paar Tagen vorher, ist das Interview individuell. Das ist eher ein wichtiger Ansatz, wie ich finde. Oder ich probiere mir vorzunehmen, kein Interview so zu machen, wie ich es mit jedem könnte machen. Also ich könnte jeden fragen, wie war der Match? Oder? Aber das wird einem nicht gerecht, finde ich. Und darum probiere ich schon, auf den Spieler einzugehen. Und ganz wichtig, wie ist er gerade drauf?
Was war das schwierigste Interview, das du mal gemacht hast? Also für dich oder in der Situation, wie es
ist. Gut, also schwierig, wo dann ein Schmunz draus geworden ist, ist das eigentlich recht bekannte Interview inzwischen leider bekannt. Also leider, ich kann darüber lachen. Aber es hat nach dem Auto, genau an der WM, das Kata, das gegeben mit dem Manuel Akanji und mir, wo wir auf dem Feld sind. und ohne Technik verbunden gewesen, sprich, man muss wie wegen der Ambios anschreien und dann ein Dialektmissverständnis gehabt.
Ah, das ist jeder wieder vor.
Voilà, das wird ja abgeschickt. Zwischen wir lachen beide drüber. Also, das wird ja nicht missen. Also, ich finde, das gehört dazu. Aber dort ist es darum gegangen, ich habe nach der Ernichterung gefragt und da hat Erleichterung statt, also Ernüchterung, Erleichterung. Was ja keinen Sinn macht, Erleichterung in dem Moment. Und das ist ein paar Mal hin und her gegangen in den Ping-Pong. Voilà, ich glaube, zum Amüsement von vielen Leuten einfach im Fernsehen. Das ist auch okay. Das war rein akustisch ein schwieriges Interview gewesen. Sonst mag ich mich erinnern, als ich frisch angefangen habe mit José Mourinho. Oh. Der hat Basel gespielt und verloren. Und mit Manchester United. Und dann hast du in der Pause schon ein Selfie machen und locker lässig sind da vorne gewesen. Und nachher haben sie eben noch verloren. Und dann habe ich auf das angesprochen, aber das sind ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Und dann ich kann Finster reinschauen, glaube ich. Ich habe gesagt, ich junger Mann soll ihm jetzt nicht sagen, wie er sich gefühlt hat oder so. Aber das ist cool, das sind ja Momente. Ich finde, das sind eben Chancen. Also ein Interview ist immer dann gut, wenn etwas passiert oder etwas Unvorhergesehenes passiert. Und darum all diese Sachen. Wir haben eine Situation in St. Gallen, wo ich ein Interview gemacht habe mit Nicola Lüchinger. Und jetzt während dem Match ein Vorfall gab mit dem Goalie Timothy Fayulu, der soll von der Rang rassistisch beleidigt worden sein. Meine, das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich dann. Mit Lüchinger ist im Interview dann um etwas anderes gegangen. In dem Moment ist aber der Serie Dier gekommen und hat das Interview unterbrochen und mit ihm über die Szene diskutiert. Und dann reagierst du. Und dann haben wir aber auch den Produzenten zum Glück gut geschaltet und wir laufen lassen. Die beiden sollen dann den Platz haben. Und dann nachher, wo der Serie Dier weiter ist, habe ich das Thema mit ihm aufgenommen. Das ist ein Thema, das große Sensibilität verlangt. Aber dann, glaube ich, dank allen Beteiligten, kann man mal, alle haben gut reagiert, nachher gut können gelöst werden. Und das sind aber alles Situationen, die unvorhergesehen sind. Und sobald so etwas passiert, habe ich es echt gern, weil dann kannst du reagieren und dann entsteht auch etwas, dann entsteht ein cooler Moment.
Wir sind so aus dem Leben, oder? Dann merkst du, es ist nicht gescriptet oder so.
Voilà. Bei Live-Interview. Ich mache viel live und das habe ich extrem gern, weil es passiert einfach. Und das Lämpchen ist rot, was jetzt gesagt wird, geht drüber, oder? Und das ist, gibt dann eben die Momente, die echt sind. Ich mag mich erinnern, wo der Ricardo Rodriguez sein 100. Länderspiel gemacht hat, ist zufällig der Kani Chaka durchgelaufen. Und man weiß, sie sind gut befreundet, habe ich ihn dazugewunken zum Interview. Und dann ist gerade etwas Tolles entstanden zwischen den beiden Freunden, oder? Und das sind halt Momente, wo der Zuschauer, glaube ich, bleiben und wo für mich dann auch das Interview ausmachen.
Mhm. Ja, das kann man gut vorstellen. Du hast gesagt, du hast Stage gemacht am Anfang beim SRF. Hast du dort so eine Art Mentor gehabt oder jemanden, der dir immer geholfen hat oder wo dir die Sachen gezeigt hat, wo du sagst, hey, ohne den wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin?
Ich glaube, dass ich nicht mehr vergesse. Es hat schon viele gegeben. Also dort hatte ich wie eine Verantwortliche für die Stagiaire. Das war der Elmar Deflorin, der sehr gut zu uns geschaut hat. Auch gute Strenge gehabt, das ist wichtig, aber gut zu uns geschaut hat. Und in der Redaktion gibt es auch ein paar. Lukas Studo, den ich während dem Studium schon hatte, in Winterthur. Du auch dort hast, als Dozent. Das war sehr wertvoll für mich. Hat mich dann auch hier immer wieder mal an die Hand genommen. Dann natürlich Rainer Maria Salzgeber, wo ich durch das Nationalteam immer eng durfte mit ihm zusammenarbeiten. Hat mir viele wichtige Tipps gegeben. Und bei ihm ist auch viel schauen und lernen. Also, wenn du da stehst daneben und denkst, oh krass, ja, okay, so kann man es einfach auch machen. Hat extrem guten Mix zwischen Lockerheit und dann aber Seriosität, wenn es zählt. Und das sind sicher zwei Leute, die man so nennen kann, aber es ist eine unfaire Liste, weil es gibt einfach noch ganz viele in der Redaktion, die immer wieder geholfen haben, die ehrliche Feedbacks geben. Ist immer so und ich glaube, es wertvoll ist, dass du wirklich auf immer mal eine Rückmeldung bekommst. Und ehrliche Rückmeldung, wo du dann am Anfang denkst, ah, okay, gut, wo dich vielleicht verletzt, je nachdem, aber wo dich weiterbringt.
Ja, also das kann ich definitiv auch bestätigen, dass glaub, die besten Feedbacks sind die meistens die gsi, wo am ersten Moment ein bisschen wehtun, wo so ein bisschen, okay, das ist jetzt auch komplette Scheiße, was du da geschrieben hast, oder das geht einfach gar nicht, dann mach nochmal von vorne und so.
Der Ton macht es aus, aber wenn so grundsätzlich so, hey, nein, das geht gar nicht und
das kannst du jetzt gerade noch ein bisschen neu machen. Das ist im ersten Moment tut's weh, aber dann im Nachhinein weiss man dann, glaube ich, dann schon, warum es so ist, oder?
Du merkst halt auch immer, ob es dem Gegenüber wirklich um dich geht. Und wenn das der Fall ist und du spürst, hey, ihm geht es wirklich darum, dich weiterzubringen, ich glaube, dann kann man gut mit in netter verfassten Worten vielleicht, ich bin gerade Fan von so einem Feedback, wo du gerade darüber schilderst, aber generell, wenn ein Feedback kommt und auch Wertschätzung kommt, ist auch wichtig, ich habe das Glück, immer viel Wertschätzung zu erfahren, dann kannst du damit so etwas gut umgehen und dann bringt dich das auf den weiter.
Mhm. Gibt es, jetzt du bist im Fußball, bei den Nazi vor allem, im Schweizer Fußball, gibt es jetzt Sportarten, wo du sagst, hey, das würde ich gerne machen. Also zum Beispiel es nicht Olympische Spiele oder irgendwie Leichtathletik oder Wintersport, irgendetwas, wo du noch nicht gemacht hast? Würde dich etwas reizen?
Also reizen viel. Ich habe ja vieles noch nicht gemacht. Ich muss sagen, momentan bin ich extrem zufrieden mit dem Portfolio. Nicht nichts, was ich gerade denke, muss ich jetzt machen. Aber gell, jetzt Mitte 30, also ich hoffe, dass noch einige Jahre dazukommen in diesem Job. Und klar, würde ich irgendwann mal gerne Olympische Spiele vielleicht machen. Das ist klar. Das würde dann aber wahrscheinlich bedingen, dass ich im Fußball weniger drin bin. Aber das ist ja wirklich möglich. Was weiß ich, Zukunft. Das ist jetzt wirklich momentan nicht etwas, was ich mich damit beschäftige. Aber das, was ich am Anfang gesagt habe, es interessieren mich so viele Sportarten, auch andere Sportarten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dual was einmal ein Schiff zu machen. Aber nicht jetzt. Also jetzt habe ich wirklich noch extrem Lust auf das, was ich mache. Ich habe mega Freude an dem Portfolio. Ich habe mega Freude am Fußball. Es gibt mir halt schon sehr viel, weil es halt einfach mein Steckenpferd trotz allem ist. Und darum ist es recht gut so im Moment.
Ja, das klingt gut. Das klingt positiv, dass man da etwas hat, was einem mega gefällt. Und man sagt, ja, du, mal schauen, was sonst noch kommt, oder?
Ja, absolut. Also meine Frau sagt immer, du musst dich glücklich schätzen, du hast einen Job, wo du Energie draus ziehst. Also wir haben zwei Kinder, das ist schön, aber auch anstrengend. Und also bei mir geht es oft so, dass ich gang mir da arbeite, als ich heimkomme, weil es mir auch der Job mir so viel Freude macht, so viel Euphorie und so viel Glücksgefühl und mir Energie gibt. Und ich glaube, das ist ein riesen Privileg. Und dessen bin ich mir bewusst und darum würde ich das schon abfragen.
Ja, das sagen viele Sportjournalisten oder Leute in dem Sport-Media-Business, die sagen, Wir müssen uns eigentlich bewusst sein, was für Glück wir haben, dass wir in so einem Bereich arbeiten dürfen und eigentlich unser Hobby, unsere Leidenschaft zum Beruf dürfen machen und dafür dann noch Geld bekommen. Das ist nicht bei jedem so, gell?
Ich glaube, das ist bei vielen nicht so. Darum ist das etwas, wo man, auch wenn man irgendwann einen Alltagsfrust hat oder so, sich immer wieder muss bewusst machen muss und dass da schon sehr vieles sehr cool ist einfach. Ja.
Hast du für dich privat oder auch für beruflich eine Art Lebensmotto, etwas, wo du vornimmst in schlechten Zeiten, wenn es mal nicht läuft oder wo dich irgendwie aufzieht oder irgendwie ähnlich. Irgendein Spruch, ein Satz, was man
kann. Nein, ich habe kein Leitmotiv, das mich durchs Leben begleitet, kein Lebensmotto spezifisch. Das ist wie. Nein, ich bin auch jemand, der nicht so, zum Beispiel nicht so krass zurückschaut und auch nicht, jetzt nicht unbedingt so zum Hadern neigt. Weitermachen. Nächsten Tag und auch immer so eins nach dem anderen. Ich neige eher zur Ungeduld. So, und das ist etwas, was ich auch lernen muss. Ich habe wirklich das Glück, dass es immer vorwärts gegangen eigentlich, aber wirklich habe ich das Gefühl, es müsste noch schneller. Und das ist wirklich kein gesunder Ansatz. Muss ich mich selber ein bisschen bremsen. Aber ich habe nicht den Leitspruch, wo mir in gewissen Situationen immer wieder hilft. Das ist eher so, werft bitte das nächste kommt.
Hat dich die Ungeduld, die du hast, manchmal auch irgendwo an Wand anlaufen lassen oder auflaufen lassen oder beruflich?
Auflaufen lassen nicht, aber es haben wir zu Recht immer mal Leute verstanden, schau mal, was du alles hast dürfen, jetzt warte einfach mal, das ist, glaube ich, schon recht okay. Nicht drei Schritte vor dem ersten machen, das ist sicher ein Thema, wo mich begleitet und ich muss sagen, retrospektiv, ja, es ist ja immer vorwärts gegangen, wenn man in der Situation ist, haben wir gesehen, das ganze Bild nicht. Das habe ich einmal schon gehabt, werde ich wahrscheinlich auch wieder mal immer haben in der Zukunft. Momentan aber bin ich sehr, sehr zufrieden und weiß, es ist wirklich ein grosses Glück gehabt. Es ist vieles gut aufgegangen und darum ist die Ungeduld im Moment recht gut im Griff.
Lebt man auch mit irgendwo durch, oder?
Ja, und ich glaube, es ist so wie ein bisschen, ist auch eine sehr grosse Formulierung, sehr pathetisch, aber so ein bisschen, wenn man bei sich ist, in der inneren Mitte ist so und generell, ich bin auch sehr zufrieden mit der ganzen Lebenssituation. Ich habe das Glück, eine fantastische Frau zu haben, zwei tolle Kinder. Der Job macht mir extrem viel Freude. Also, glaube ich, das sind viele Hürden gesetzt bei vielen Punkten, die für ein Wohlbefinden verantwortlich sind.
Wenn man so ein bisschen ins Fußball spezifisch reingehen, was haltest du als Beobachter von außen jetzt von den Neuerungen, wie zum Beispiel der Videoschiri, VAR oder jetzt auch gerade die Neurig beim Penalty-Schiessen für den Goalie, also all die Veränderungen.
Ja, meinst du?
Genau. All die Veränderungen, sag ich jetzt mal, in den letzten 10, 15 Jahren passiert sind, wo gemacht wurde, jetzt findest du, das bringt den Fußball vorwärts, modernisiert ihn oder macht ihn eher kaputt?
Also, du meinst aber so regelmäßige, regeltechnische Änderungen?
Genau.
Ich muss halt dazu sehen, dass der Fußball so unfassbar gross geworden ist, noch grösser, als er eh schon gesehen ist. Es ist wirklich als ein unfassbares Business einfach und solche Sachen haben immer die Idee, das Ganze ein bisschen messbarer und gerechter zu machen. Ob das immer der richtige Ansatz ist, weil es lebt ja von den Emotionen. Ich muss aber auch sagen, der VAR, also es gibt Matches, da rege ich mich über wenige Sachen mehr auf als über den VAR, was auch die Emotionen sind. Also im Endeffekt, ich kann schon damit leben, finde aber einfach, dass es sich zu wenig entwickelt hat. Also es ist wie, am Anfang war es fast besser, als ich den Eindruck hatte. Inzwischen hörst du halt nur noch was kurz lang, Missverständnisse. Man kann nicht mehr, was finde ich ganz schlimm, man kann nicht nachvollziehen, warum. Trotz Videoschirr jetzt dort so oder so entschieden worden ist. Und ich habe das Gefühl, da müssen sie wirklich einen Gump vorwärts machen, weil es ist zu oft mit Ärger verbunden, absolut. Die Grundidee aber finde ich eigentlich nicht schlecht. Goalie jetzt auf der Linie. Ich finde halt einfach, der Goalie hat schon so einen Nachteil beim Penalty-Schießen und du machst das Leben noch schwerer. Ich bin früher auch Goalie gewesen, darum sympathisiere ich da natürlich ein bisschen mit dem Goalie, sondern finde, come on, also wenn irgendwie da... Ja, es gibt ja die Szene, wo der Jan Sommer den Penalty vom Mbappé hebt, der wartet so 2 Sekunden, weil er nicht sicher ist, ob er auf der Linie war oder nicht. Und stell dir vor, das wäre nicht gegeben worden. Ja. Katastrophe, oder? Also ich finde das, ja, das finde ich jetzt auch zu pingelig, aber es ist am Schluss messbar und dann wahrscheinlich schon gerecht.
Ist es, kommt das aus einem Dilemma raus im Fußball, dass man irgendwo zwischen, hey, es ist ein Milliardenbusiness, es geht um sehr viel Geld, und auf der anderen Seite, hey, es ist Tradition, wir wollen den Fußball so lassen, wie er ist, möglichst so lassen und die nicht so technisch machen, kann das ungefähr stimmen?
Das ist ein Dilemma und ich glaube, das ist die Geschichte, die man auch immer wieder den Fans erzählen, hey, der Fußball ist frei, wenn der Fußball so lassen, wie er ist. Im Endeffekt bin ich voll der Meinung, dass der Fußball für die Leute ist, einfach für die Fans. Weil ganz ehrlich, wir würden alle nicht darüber berichten, wenn es nicht so ein grosses Interesse würde wecken. Aber viele Entscheidungen sind nicht nur ja, im Interesse der Fans gefallen oder fallen. Und das hat damit zu tun, dass einfach sehr viel Geld da ist. Aber angekommen von dem Geld profitieren nachher auch wieder fast alle. Wir können davon leben, weil wir darüber berichten. So ehrlich muss man auch sein. Und darum, es ist ein Dilemma, aber ich glaube nicht, dass man es das lösen kann.
Ja. Ja, eben das Dilemma kann man selten lösen. Das ist eben der links und der rechts und dann machst du wieder ein neues Dilemma auf meistens, oder?
Das ist Teil von der Definition, ja, absolut.
Was haltest du von Konstrukt wie RB, Red Bull im Fußball? Es gibt ja auch da, gibt es entweder die sagen, hey, das macht den Fußball kaputt, Krise Kommerz, ist noch schlimmer als vorher war, und andere sagen, hey, das sind durch das könnt ihr vor allem, wo jetzt die dahinter haben, halt etwas aufbauen, was vielleicht vorher nicht so Möglichkeiten hatten, oder?
Auch da sehe ich beide Seiten, mache mich aber sicher nicht so beliebt bei vielen von meinen Freunden, die gar nicht mit diesen Konstrukt können anfangen.
Das geht mir gleich.
Ich finde es gerade zum Beispiel in Leipzig, ich sehe alle Argumente und ich sehe, dass die das natürlich nur geschafft haben, indem sie einen Verein übernommen haben. Ich finde vor allem, das Konstrukt, das sie dort haben, wo niemand etwas sagt, mit dem kann ich auch nicht viel anfangen. Rein, was sie fußballisch aufgebaut haben, habe ich einfach Respekt davor. Und ich finde, wie das Projekt ist cool. Sie haben ja, weiss Gott, nicht auf die Stars zusammengekauft, da habe ich dann viel mehr in mir. Sondern sie haben gut investiert. Sie haben viel investiert und sie haben die Mittel nur gehabt wegen einem grossen Sponsor. Absolut, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber wenn du dann siehst, wie sie es investieren und was sie aufgebaut haben, haben sie es gescheit gemacht. Immerhin. Das musst du so anerkennen. Und natürlich hoffe ich auch, dass der HSV endlich wieder in die Bundesliga aufgeht, dass die Traditionsvereine oben sind. Gar keine Frage. Das ist mir auch lieber. Ich bin auch so fußballsozialisiert worden. Im Endeffekt aber habe ich trotzdem Freude, wenn ich bestmöglich Fußball sehe. Und darum emotionalisiert mich das Thema, glaube ich, nicht so stark wie viele andere.
Ja. Ich meine, es ist ja auch so, ich meine, am Anfang, Ende Nullerjahr ist das mit Hoffenheim aufgekommen. Mit der SAP und jetzt ist der Verein mehr oder weniger etabliert dort in der Liga. Es gibt zwar immer noch Leute, die sagen, das ist nicht das Richtige, aber ich meine, wenn du auf internationaler Ebene anschaust, meine, fast jeder Top-Verein, Spitzenverein, hat irgendwo Geld dahinter, oder?
Aber ich finde es schon gut, dass die Diskussion geführt wird. Auch in der Schweiz gibt es ja verschiedene Beispiele. Ich finde, was in Lugano passiert, top. Also, wenn du siehst, was passieren kann und wie geschieht, das Geld investiert wird, das ist wirklich ein Projekt, wie es gehen kann. Und dann ist auf der anderen Seite GC zum Beispiel, oder? Wo jetzt immer neue Investoren, jetzt funktioniert einfach nicht. Du weißt, du verlierst die Basis, haben wir den Eindruck. Und das ist nicht etwas, was dann eher wehtut zum Anschauen, wenn so ein grosser Club in der Schweiz so strugglet. Und darum muss ich nicht sagen, per se Investoren sind schlecht, sondern wirklich immer, was man daraus macht.
Ich meine, auch zwei andere Beispiele, zwei gute und schlechte Sion seit Jahren, oder? Also mit dem CC ist es nicht.
Das ist ein Regio immerhin.
Genau.
Das ist Mäzenaten.
Genau. Ja. Und ich meine, eines der schlimmsten Beispiele ist Neuchâtel. Das war damals vor ein paar Jahren. Das also, ist auch schon bei der Länge her, aber es wird jetzt auch.
Kreif, absolut. Ja. Aber da Respekt für die, die dann alles müssen aufwischen, die Scherben aufwischen und wieder neu aufbauen. Das ist wirklich, da ist auch viel Effort dahinter. Ja, aber du siehst, man kann dann relativ schnell viel kaputt machen. Und das ist die Gefahr dahinter. Aber eben durch andere wie mein Wolfsburg, Leverkusen ist auch immer das Thema gewesen. Inzwischen sind die etabliert. Aber ich kann schon die verstehen, die sagen, okay, Bundesliga, Gründungsmitglied etc. Aber halt der Fußball ist inzwischen in Dimensionen nachgekommen, in Sphären angekommen, wo Kaiserslautern und so oft nicht mehr mitheben kann. Ich meine, ich auch freue mich, wenn Kaiserslautern in den DFB-Pokalfinale kommt wie letzte Saison. Mhm. Absolut, aber irgendwann sind halt die Marktmechanismen andere.
Irgendwann, und vor allem dort, umso höher es kommt, desto klar ist es, oder? Das ist so. Und der Schweizer Fußball tut sich ja, also die Schweizer Clubs tun sich ja jetzt seit längerem ein bisschen schwer auf der internationalen Ebene wirklich mitzuheben. Basel hat es mal vor ein paar Jahre lang angebracht, hat dann auch noch die Grossen ein bisschen geärgert und so. Was meinst du, was liegt das, dass die Schweizer Clubs den nächsten Step auf und nicht schaffen? Ist es einfach, weil die Schweiz so klein ist und das einfach so, das sind einfach die Rahmenbauern, die da sind, mit dem muss man arbeiten oder gibt es noch andere Gründe?
Geld? Ja, es ist vielleicht jetzt sehr simpel, aber Geld ist sicher ein grosses Thema, weil die Lücke wird immer grösser, das erzähle ich nicht Neues und das ist extrem schwierig, denen durch eine mitheben, extrem schwierig, deine Spieler zu heben, wo du einfach brauchst über eine gewisse Zeit. Und ich finde eigentlich, wenn man mal den Gap anschaut, der eigentlich in Sachen Budget rum ist, finde ich, dass die Schweizer Clubs das eigentlich recht gut machen, muss ich ehrlich sagen. Auch IB, ich glaube, viermal Champions League, wenn es mir recht ist. Das ist eigentlich aller Ehren wert. Natürlich muss man immer schauen, dass man den Anschluss nicht verliert als Schweizer Liga. Da gibt es schlechtere und bessere Jahrgänge. Das Problem ist bis jetzt immer gewesen, dass so einzelne Ausrisse die Kohle aus dem Feuer geholt haben. Lang Basel, IB jetzt auch vereinzelt, Basel weiterhin mit Conference League Halbfinale beispielsweise. Da würde ich mir wünschen, dass man es irgendwie anbekommt, dass man mehr vertreten, wo dann allenfalls international mitheben können. Aber ich finde gerade die Saison und die Quali-Spiele jetzt zeigen, dass da schon etwas ankommt. Du hast plötzlich mit Lugano, du hast mit Servet, vielleicht auch St. Gallen, Player, die vielleicht in den nächsten paar Jahren immer wieder mal können UEFA-Punkte sammeln können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du wie die Schweiz in eine bessere Position kriegst, was dann auch realistischer macht, immer wieder mal alleine in der Champions League oder zumindest in der Europa League zu bringen.
Mhm. Gibt es bei dir, würdest du gerne mal zu einem Champions League, also ich denke mal, ja, Champions League Final stehen, würde das sich anders anfühlen als jetzt das normales Schweizer Ligaspiel?
Natürlich.
Wie würdest du das anfühlen? Also, ja. Was wäre anders für dich?
Ich habe jetzt das Privileg am Euro-Final bin ich gesehen, auch im Einsatz für SRF. Das war mein erstes grosses Finale, ich gesehen. Und natürlich ist es speziell. Du spürst dort natürlich sofort, um was es geht, das wird dann auch immer unfassbar inszeniert und das geht nicht spurlos an dir vorbei. Das suchst du auf, das soll ja so sein. Es darf sich auch speziell anfühlen und darum, ja, die Größe und die Bedeutung von dieser Partie, da wird dann schon geschaut von den Veranstaltern, dass einem das wirklich auch gross wird, absolut. Und das wird sein und das darf ja so sein. Der Job selber aber nachher ist nicht viel anders, weil das Spiel selber interessiert mich genau gleich. Mich interessiert wirklich jedes Super League-Spiel voll. Es ist ein Fußballmatch. Da bin ich noch viel näher dran, also bin ich vielleicht noch interessiert einfach, nein, sicher nicht weniger, sagen wir es so. Aber das Drumherum ist ganz anders und natürlich macht das auch Arbeiten komplizierter. Und auf den Schweizer Plätzen ist Arbeiten ganz anders, ein angenehmer, es ist mehr näher da, es ist einfacher, alles rund um so ein Euro-Final, wo du gewisse Slots bekommst, jetzt musst du anschauen, jetzt kannst du schnell etwas erzählen, nachher musst du wieder gehen, eine andere Fernsehstation, die das jetzt bucht. Also ja, es wird dir jede Minute bewusst, dass es speziell ist, mit allen Vor- und Nachteilen, aber das macht das Erleben zum Schluss aus.
Gibt es etwas, was du unbedingt noch erleben willst in deinem beruflichen Karriere, die du jetzt noch vor dir hast?
Ich habe mir also nie gemacht, nie so ganz konkrete Ziele gesetzt. Das würde ich unbedingt noch machen, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe jetzt einen Selbstschutz, weil ich hätte dann wahrscheinlich Tendenz, dass ich nicht ganz zufrieden war, bis ich das erreicht habe. Oder? Und im Endeffekt, eben, wir haben es ja vorher davon gehabt, Olympische Spiele, natürlich war das mal cool zu erleben, aber ich bin auf nichts versteift, weil all das, was ich jetzt schon machen darf, ist ja viel mehr, als ich mir gedacht hätte, oder je erträumt hätte, was möglich sein. Darum bin ich in den letzten paar Jahren gut gefahren, auch das Ganze mit auf mich zuzukommen. Es hat sich immer entwickelt, es ist immer vorwärts gegangen, wo das anführt, wir werden sehen. Aber im Endeffekt darf ich mich tagtäglich mit Sport auseinandersetzen, mit Sport in all seinen Facetten und das als Beruf. Und das ist schon Jackpot genug. Und darum, ich will jetzt nicht noch irgendwie das konkrete Ziel ausrufen, weil die Sportwelt ist gross. Wir wissen eigentlich, wie sich die Fernsehlandschaft verändert. Darum, wir werden sehen, was noch alles kommt. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt.
Was sind die vielleicht 1, 2 oder 3 Sachen in deinem Job, die du nicht so gerne machst, die du einfach sagst, gehört dazu, die vielleicht sehr mühsam sind, wo du ja, vielleicht die kleinen Schattenseiten von dem Traumjob, den du machst, sind?
Es gibt vor allem ein Thema natürlich, das sind die Arbeitszeit und Abwesenheiten, wo jetzt für mich vielleicht weniger das Problem ist, aber oft ein extrem verständnisvolles Umfeld erwarten. Oder voraussetzen, besser gesagt. Und wir haben inzwischen 2 Kinder und jetzt an dieser Euro, da bin ich 5 Wochen weg, oder? Und dann da ist oft ein grosser Dank an meine Frau angebracht, die dann halt wirklich das Leben managt, damit ich was machen kann, damit ich an die Euro gehen kann. Dann auch mit den Kindern noch vorbeikommen, besuchen. Das ist sehr wertvoll für mich, aber das hat alles sehr gemanagt. Und darum, am Wochenende bist du viel weg, bist an den Einsätzen. Das ist bei den Sportlern genau gleich übrigens. Die haben das auch oft. Dass dann, und eben, also, ja, das, ich will gar nicht klagen, aber das ist wie, du den Kauf nimmst, dass du halt bei vielen Festen und privaten Anlässen nicht kannst mit dabei sein, weil du beruflich engagiert bist. Und das ist sicher etwas, wo man sich bewusst sein muss, dass man als Sportjournalist viel zu oben, viel am Wochenende schafft. Und das in der Regel die Zeiten sind, wo die anderen Kollegen frei haben oder die Familie frei hat und denen das sich oft nicht deckt.
Könnte das ein Grund sein, was du jetzt gerade gesagt hast, wegen der Familie oft weg, unregelmäßig am Wochenende arbeiten, könnte das ein Grund sein, wo du vielleicht irgendwann sagst, hey, ist gut, also für 10, 15 Jahre und nicht mehr, auch wenn du theoretisch noch voll in Saft würdest, doch.
Wer weiß, also momentan zeichnet das überhaupt nicht ab. Wichtig ist, dass man da, glaube ich, extrem, also ich bin mit meiner Frau extrem im Dialog, das ist wichtig, dass wir es zusammen entscheiden, oft auch all die Projekte, die ich darf machen bis jetzt, Nationalteam, die ich darf machen, das ist immer, das besprechen wir ab, was heisst es, was bedeutet das. Und das ist, glaube ich, wird immer wichtig sein. Und sie betont halt immer, ich bin ja sehr dankbar. Sie ist ja froh, dass ich das ausleben kann und sie dann einen extrem zufriedenen Mann hat. Und das ist darum etwas, was sie unterstützt mich extrem. Und darum, ich weiß nicht, ich weiß nie, was kommt, aber es ist sicher etwas, was man berücksichtigen muss, in der Planung, in der beruflichen Planung auch. Aber im Endeffekt geht es dann eher darum, vielleicht irgendwie leichte Anpassungen zu machen, das Ganze anzuschmeißen, diese Vorstellungen. Ja, das tut mir schwer, oder das kann man jetzt wirklich nicht vorstellen. Im Moment will ich mir nicht vorstellen, das tut mir jetzt, stand jetzt nicht wahnsinnig realistisch.
Wenn du jetzt zurückschaust auf deine bisher, was du alles hast erleben, gibt es da so 1 oder 2 oder 3, die Top 3 Momente oder Top 2 Momente, sagst du, das ist der schönste Moment gewesen, den ich dafür erleben durfte. Und vielleicht gibt es auch andersrum den schlimmsten Moment.
Also schlimm, da könnte, glaube ich, keinen Top-Moment. Ist wahrscheinlich jetzt trotzdem Juni 2021, Bukarest, Schweiz, Frankreich. Wow, 3-1 hinten, 3-3, Penalty-Schiessen, Sommer hat Mbappé zum ersten Mal seit Ewigkeiten im Viertelfinale von einem Grossturnier. Also du bist dabei gewesen, oder ich bin dabei gewesen, wo Geschichte geschrieben worden ist. Und das ist dann ein Privileg, und was in dem Stadion abgegangen ist, was im Team abgegangen ist, auch bei den Journalisten. Wenn die, das sind Journalistenkollegen, die seit Jahrzehnten über das Nationalteam berichten. Ich bin relativ frisch dabei. Und die sagen trotzdem, wir haben seit Jahrzehnten auf so etwas gewartet. Und ich habe in den paar ersten Jahren in diesem Job so etwas miterleben. Das ist schon extrem speziell. Und auch eingefahren ist mich an dieser Euro. Einerseits 2 Sachen, also die Schweizer Fans. Das ist wirklich, nachdem die letzten paar Turniere immer in Ländern waren, die nicht so zugänglich waren für die grosse Masse, ist das wirklich eindrücklich gewesen. Die Schweizer ganz entgegen der Klischee. Sie haben wirklich Party gemacht in der Stadt. Sie haben die Stadt eingenommen. Und ich war auch bei den Fanmärsch dabei gewesen. Und das war schon toll, gewesen, eindrücklich gewesen. Und dann für mich ganz speziell noch, sicher zum Beispiel jetzt vor dem Achtelfinale, vor dem Viertelfinale, hatte ich die Möglichkeit gehabt, für ein paar Minuten wirklich während dem Warm-up von den Teams mit auf den Platz zu gehen, zum Schaltungen machen mit der Kamera. Einmal mit dem Alex Frey zusammen vor Schweiz-England. Und dann denkst du, also es ist echt über Abend näher ran, kannst du nicht. Oder mittendrin steht nur dabei, absolut. Und dann sind wir da drin gesehen, haben ein Interview geführt, während sich rechts Bellingham, links Chaka am Abend gemacht haben, kurz vor dem Viertelfinale an einer Euro. Und das denkst du, das ist jetzt ein riesen Privileg. die Nähe, das können sie spüren, in das weite Stadion können sie schauen. Also ich im Zuschauer dann auch den Blick können sie vermitteln. Das ist das, was die Spieler sehen, das ist das, was die Spieler vielleicht auch ein bisschen erleben in dem Moment. Und das ist die Nähe, die ich immer eine Stärke finde vom Live-Fernsehen, wo man probiert zu vermitteln. Und das ist halt schon ein richtig, richtig cooler Moment gewesen für die Zuschauer, hoffentlich, aber am Schluss nicht auch für mich.
Du hast jetzt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig zähle, 2014, hast du 3 Nationaltrainer mitbekommen?
2.
2?
Ja, 2. Ja. Ich bin nicht nach der Stars gerade ein Board auf dem Nationalteam, wo du so schnell geht das nicht.
Los! Zwei, klar, logisch, 2018.
Ja.
Oh gut, dann sind es 2, ja.
Genau, Petkovic und Murat Yakin.
Ich frage jetzt einfach mal, ob du antworten willst. Ist dir gleich, wer ist der sympathische von beiden?
Es sind unterschiedliche Typen. Es sind total unterschiedliche Typen. Natürlich ist das Arbeiten mit dem Murat Yakin nicht ganz anders, sicher lockerer. Ich glaube, da erzähle ich kein Geheimnis, dass er die Medienarbeit auch ganz anders annimmt. Bei Vladimir Petkovic, muss ich auch sagen, ist immer so gewesen, ich glaube, die Beziehungen kennenlernen, am Anfang sicher schwierig gewesen, ist eher abweisend gewesen, weil er nicht, wer kommt jetzt da? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Was, wie bist du mir gesinnt auch? Aber auch über die Jahre, gerade im letzten Turnier, dann, hat sich da schon ein Verständnis aufgebaut, zu einem gewissen Grad, wo dann, ich glaube, auch in den Interviews spürbar gewesen ist. Und bei Murat Yakin ist sicher entspannt, er ist offen und geht anders auf die Leute zu und kannst sicher auch das Vertrauen einmal mehr im Gespräch, oder? Und da unterscheiden sich die beiden total. Aber im Endeffekt ist nicht entscheidend, wie sie sich in den Interviews geben, sondern wie sie aufs Team wirken. Und beide haben ihren Erfolg gehabt.
Gibt es Anekdoten von irgendeinem von den beiden, die du dich erinnern in einem Interview oder Aussage oder so?
Ich muss sagen, ich habe die beiden Trainer ja selten bei mir im Interview. Darum als die
haben sie mitbekommen, hast du irgendwie Katakomben oder sonst irgendwie.
Es gibt immer den Spruch, das siehst du bei Murat Yakin. Das ist auch, was ich bei ihm auch immer wieder faszinierend finde. Vor dem Match ist er jeweils bei mir im Interview. Und wenn er sich geht, dann nimmt er zum Beispiel, lässt sich auch nicht stressen. Also der Vladimir Petkovic geht, tack und wieder reingegangen. Und der Murat Yakin kommt. Und wenn Fans dann wünschen, dann geht er schnell an. Dann sagt er, ich komme gerade, Geld, Chef, warte nur mal schnell. Wie ist okay, er nimmt sich die Zeit, er geht Wellen machen bei den Fans. Also ich finde auch die Lockerheit eindrücklich, wo er aufs Publikum ausstrahlt, aber am Schluss wird er auch aufs Team. Und da gerade der Kontrast, den sie sehen, zwischen den zwei Coaches, das ist sicher eindrücklich.
Ja. Hey, danke vielmals, dass du da dabei bist, dass du Spass mitgemacht hast, da bei Sportsfreunde im Podcast. Hat mir mega Spass gemacht. Ich hoffe, wir auch.
Absolut, nein. Es war eine große Freude gewesen. Und eben, das Gefühl, wir davon reden. Das Stuhl im Sport, wenn man davon reden, ist nicht in im Gespräch und die Zeit verfliegt.
Das Schöne und gleichzeitig ist so, oh Gott, das Schreckliche daran. Gleichzeitig. Ja.
Ich hoffe, der Hörer wird es auch sagen. Nicht, dass ich von allein Gott rede, die lange.
Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch.
Nein, danke, dass du bei mir bist. Es ist eine große Ehre, dass ich dabei sein darf.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.